Ich habe die Woche gelernt, dass in der katholischen Kirche Gründonnerstag, Karfreitag und dann Ostern, also meistens ja dann der Osternachtsgottesdienst Samstag, so etwas wie eigentlich ein großer Gottesdienst ist. Also ein Weg, den man an diesen drei Tagen geht und was insgesamt eine Einheit bildet. Von Gründonnerstag bis zu Ostern. Und ich finde den Gedanken sehr schön, gerade auch das nochmal neu zu entdecken oder vielleicht auch den Gründonnerstag mal neu zu entdecken. Also das letzte Abendmahl, dann gibt es ja auch Gemeinden, die treffen sich dann, um gemeinsam zu essen, um an dieses Abendmahl zu denken. Und wir haben das im kleinen Rahmen jetzt als Familie so ein bisschen gemacht mit so einem Hefezopf und ein bisschen zusammengesessen, ein, zwei Texte gelesen, um ein bisschen sich hineinzufühlen in diese letzten Tage Jesu, in das letzte Mal Beisammensein mit seinen Jüngern. Und in anderen Traditionen, das haben wir dann oft schon auf Freizeiten gemacht, BU-Freizeiten zum Beispiel, die Fußwaschung, ja, da haben wir jetzt gestern drauf verzichtet, aber das ist auch ja ein Element, was nochmal ganz besonders ist. Also einige würden sofort sagen, oh nein, nur bloß nicht. Aber es hat doch, also zumindest auf den BU-Freizeiten war das immer ein besonderes Element, kann ich sowas zulassen? Was macht das mit mir, der wäscht, der die Füße gewaschen bekommt? Also es war schon ein besonderer, immer besondere Momente. Und so sind wir auf einem Weg, eigentlich ja schon angefangen mit Palmsonntag, also Jesu Einzug in Jerusalem, dann das letzte Abendmahl. Und es ist schön, und deshalb fange ich auch mit Gründonnerstag an, es ist schön, da zu beginnen, weil die zentrale Deutung dessen, was Jesu Tod bedeutet, ja, also die zentrale Bedeutung wird eigentlich da genannt schon, im Abendmahl. Und wir werden die Worte ja nachher beim Abendmahl sehr wahrscheinlich nochmal hören. Jesus sagt, es entsteht ein neuer Bund zwischen Gott und Mensch. Man könnte sagen, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch wird erneuert oder wird ganz neu möglich gemacht. Die Beziehung zu Gott wird neu. Und an diesem Karfreitag, an dem Kreuz, geschieht etwas für uns. Auch das wird ja beim letzten Abendmahl berichtet. Auch das deutet Jesus ja im letzten Abendmahl. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Sünden. Deshalb ist gut, wenn wir da ansetzen und wenn wir es nachher nochmal im Abendmahl feiern. Nämlich das heißt, ich muss an dem, was ich verschuldet habe, auch anderen Menschen nicht zugrunde gehen. Und das heißt auch, obwohl wir das in unseren Reihen auch ganz gerne machen, ich muss nicht mehr auf das reduziert werden, was nicht geklappt hat und wo ich schuldig geworden bin. Denn genau dafür ist er ja ans Kreuz gegangen. Das heißt, ich kann befreit leben, ist eigentlich Karfreitag. Und Jesus geht diesen Weg freiwillig. Er entsagt aller Gewalt, also die Jünger, die sich wehren wollen, dann bei der Verhaftung, denen fällt er sozusagen in den Arm, ganz im Sinne der Bergpredigt und im Sinne der Feindesliebe gibt er sich hin bis zum Tod. Auf der anderen Seite war das jetzt nicht der bevorzugte Weg von Jesus. Deswegen habe ich nochmal die Stelle vom Garten Gethsemane lesen lassen. Jesus sagt ja, wenn es irgendwie geht, lass das an mir vorübergehen. Und man könnte zugespitzt sagen, dieses Gebet im Garten Gethsemane wird nicht erhört. Jesus kämpft mit Gott, vielleicht könnte man überspitzen sagen, in dieser Nacht, in dieser Situation, die Jünger lassen ihn im Stich und sein Gebet wird nicht erhört und Jesus schafft es trotzdem, sich dann in den Willen Gottes hineinzubegeben. Und obwohl er gesagt hat, lass es an mir vorübergehen, schafft er es dann, sich ganz hinzugeben. Für die Menschen, für uns, aus Liebe. Doch hören wir nochmal auf die Erzählung der Kreuzigung aus dem Matthäusevangelium. Und ich lese aus Matthäus 27, Abvers 32, nach der Basisbibel. Dann führten sie Jesus ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie die Stadt verließen, trafen sie einen Mann aus Kyrene. Sein Name war Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie zu der Stelle, die Golgotha heißt. Das bedeutet Schädelplatz. Sie gaben Jesus Wein zu trinken, der mit Galle gemischt war. Er versuchte davon, wollte ihn aber nicht trinken. Dann kreuzigten sie ihn. Sie verteilten seine Kleider und losten sie untereinander aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf brachten sie ein Schild an, darauf stand der Grund für seine Verurteilung. Das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus kreuzigten sie zwei Verbrecher, den einen rechts, den anderen links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, lästerten über ihn. Sie schüttelten ihre Köpfe und sagten, du wolltest doch den Tempel abreißen und in nur 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Genauso machten sich die führenden Priester zusammen mit den Schriftgelehrten und Ratsältesten über ihn lustig. Sie sagten, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, dann glauben wir an ihn. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er Gefallen an ihm hat. Er hat auch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Und genauso verspotteten ihn die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Es war die 6. Stunde. Da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von denen, die dabei standen, er ruft nach Elia. Sofort lief einer von ihnen hin, nahm einen Schwamm und tauchte ihn in Essig. Dann steckte er ihn auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Aber die anderen riefen, lass das. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Aber Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in 2 Teile. Die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Grabkammern öffneten sich und die Körper vieler verstorbener Heiliger wurden auferweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Grabkammern heraus. Sie gingen in die heilige Stadt, wo sie von vielen Menschen gesehen wurden. Ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah. Da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen. Seit Jesus in Galiläa wirkte, waren sie ihm gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Unter ihnen war Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Jesus stirbt. Und für viele war das das Ende all ihrer Hoffnungen. Ein Freund stirbt. Ihr Lehrer, ihr Rabbi stirbt. Ihr Prophet oder der Menschensohn, was auch immer sie zu dem Zeitpunkt schon von Jesus verstanden hatten, auf jeden Fall jemand, der vollmächtig sprach, der tat, was er sagte, der das lebte, dem die Menschen am Herzen lagen, der sich für die Menschen am Rand einsetzte. Und so viele Menschen hatten die Hoffnung, ihre Hoffnung in ihn gesetzt. Jetzt ist er tot. Die damalige Weltmacht, die Römer, hatten ihre Muskeln spielen lassen. Nicht die Juden waren schuld daran. Die Herrschenden waren die Römer. Sie allein konnten diese Urteile vollstrecken. Die gefährliche Meinung, dass die Juden daran schuld seien, hat viel Leid in den letzten Jahrhunderten verursacht und auch zu vielen Morden an Juden geführt. Aber es ist ganz klar, da Galiläa und Judäa nur eine römische Provinz war, war klar, wer hier das Sagen hatte. Und ich sag mal so, über welchen Schreibtisch all das laufen musste. Das waren die Römer als die Entscheider. Und so stirbt Jesus am Kreuz, eine Art zu sterben, die man für die wenig Angesehenen vorgesehen hatte. Und er stirbt am Kreuz, von Gott verlassen. Zumindest sagt er das so. Und man muss diese Aussage auch mal aushalten. Auch Jesus war oder zumindest fühlte sich von Gott verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir befinden uns also hier in einer der dunkelsten Minuten, einem grausamen Tod am Kreuz und gleichzeitig dieser Moment der Gottverlassenheit. Und ich sage mal so, und wenn Jesus diesen Moment selbst erlebt hat, wie viel mehr dürfen auch wir zugeben, dass vielleicht auch wir solche Momente kennen? Und dann kommen wir schnell an ganz grundsätzliche Situationen unseres Lebens. Vielleicht ganz emotionale, vielleicht auch traurige. Und Karfreitag heißt, Jesus hat das auch durchlebt und ausgesprochen. Ausgesprochen von so vielen Menschen, die ihn verehrt haben, die ihn als etwas ganz Besonderes angesehen haben. Okay, vielleicht war ihm das in dem Moment egal. Aber Jesus, der die Nähe Gottes verkündigt hat und vorgelebt hat, der gesagt hat, das Reich Gottes ist ganz nah und mit mir in eurer Mitte. Das war seine Botschaft, all die Jahre, in denen er unterwegs war als Wanderprediger mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Der das vorgelebt hat, sagt jetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Krasser kann der Gegensatz fast nicht sein. In diesem Moment am Kreuz. Und in unserem Text heißt es, nicht nur in dem Moment, sondern schon vorher war es dunkel geworden. Nicht nur in Jesus mit dieser Aussage, sondern überall. Im Text heißt es, und es wurde finster. Und man könnte sagen, in den letzten Stunden des Lebens Jesu hält die Welt den Atem an. Im Alten Testament ist dieses Dunkel und die Finsternis ein Zeichen des Gerichts, ein Gericht über die Verfehlungen der Menschen. Aber hier ist es ein freiwilliger Weg Jesu. Und die ersten Christen haben es dann so gedeutet und haben gesagt, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann wissen wir, uns ist vergeben. In dem, was da passiert ist. Da ist das zusammengekommen, wenn im Alten Testament vom Gericht die Rede ist. Das ist alles damit schon abgegolten, bezahlt. Und dann gibt es diesen Vorhang. Im Tempel gab es einen Vorhang, also es gab mehrere Vorhänge, aber es gab einen Vorhang, der den speziellsten Teil des Tempels, also den allerheiligsten Teil, von den anderen Teilen abtrennte, weil dort keiner rein durfte. Weil dieser Ort so heilig war, weil man sich da quasi Gott ganz gegenwärtig, ganz präsent vorstellte. So ganz einfach gedacht, auf seinem Thron sitzend. Aber diese Gegenwart stellte man sich so sehr davor, dass keiner da rein durfte. Nur der allerhöchste Priester, also der hohe Priester, durfte einmal im Jahr dort hinein. Und dieser Vorhang, im Griechischen ist ein Passiv, dieser Vorhang wird zerrissen von Gott. Durch das, was in Jesus passiert, ist diese Grenze zwischen Gott und Mensch weg. Oder man könnte sagen, in Jesu Tod zerreißt Gott alles, was ihn von den Menschen trennt. Und dann kommt es zu dem Erdbeben. Auch das macht die Größe und Bedeutung dieses Ereignisses deutlich. Die Erde bebt und Felsen spalten sich. Verbunden damit öffnen sich die Gräber. Und das ist vielleicht das Schönste. Die Gräber öffnen sich. Was macht deutlicher, dass Jesu Sterben nicht der Sieg des Todes ist, sondern die endgültige Niederlage des Todes, als dass sich die Gräber öffnen? Und das deutet natürlich dann schon auf die Auferstehung hin, auf Ostern. Und damit zu der Aussage, mit Jesu Tod und Auferstehung schafft Gott neues Leben. Heute ist aber noch nicht Ostern. Deshalb lade ich uns ein, mit den Jüngerinnen und Jüngern unterm Kreuz zu stehen und zu spüren, dass in Jesus auch all unser Leid gut aufgehoben ist und einen Platz hat. Und die erstaunliche Erkenntnis, dass uns genau da, an diesem Ort am Kreuz, Gott begegnet. Der römische Hauptmann und seine Soldaten erkennen in diesen Ereignissen, die erkennen das und sagen dann, ja, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Für viele andere blieb und bleibt das bis heute unverständlich, was dieses Kreuz bedeuten soll. Und eins der ältesten Bilder, die dieses Unverständnis ausdrücken, stammt ungefähr aus dem 3. Jahrhundert. Da gibt es eine Wandmalerei, dort haben sie einen Esel ans Kreuz gemalt, um zu zeigen, wie unverständlich sie diesen Glauben finden. Oder wie dumm, oder wie soll man in einem Leidenden Gott erkennen? Wie soll der Leidende der Sohn Gottes sein? Und ich glaube, wir können erklären und erklären, irgendwie bleibt es auch ein Geheimnis. Oder zumindest würde ich mir wünschen, dass es für uns auch keine alltägliche Botschaft wird, die uns kalt lässt, sondern eine, die uns jedes Jahr, mindestens jedes Jahr nochmal neu staunen lässt. Und so begegnen wir heute dem Tod Jesu und versuchen neu zu entdecken, was das auch mit uns und mit mir zu tun hat. Denn das Kreuz, so hält es das ganze Neue Testament fest, ist der kräftigste Ausdruck von Gottes Ja zu dem von ihm geschaffenen Menschen. Das kräftigste Ja Gottes zu uns ist das Kreuz. Und deshalb hat das auch was mit uns zu tun. Oder um es mit den Worten des großen Theologen Karl Barth zu sagen, in der Erwählung, also in dem Gott Jesus Christus erwählt hat, hat Gott dem Menschen das Erste, die Erwählung, die Seligkeit und das Leben, sich aber selbst das Zweite, die Verwerfung, die Verdammnis und den Tod zugedacht. Also was ist das für ein Geheimnis da am Kreuz, dass Gott selbst stirbt und uns das Leben schenkt? Das stellt doch alles, eigentlich alles auf den Kopf. Und es ist doch verständlich, dass einige das bis heute noch vielleicht nicht verstehen können oder denken, was soll das, was hat das zu bedeuten? Und ich wünsche mir, auch das hat ja Paulus gesagt, klar, er wird es nicht immer verstehen, aber für uns kann es zur Gotteskraft werden, für uns kann es zu einer inneren Kraft werden, das immer wieder neu zu erfahren und zu verstehen. Auch wenn vielleicht nie zu 100%, aber doch zu merken, was das für uns, was das für mich bedeutet, was da geschehen ist. Denn Karfreitag zeigt, Gott steht auf unserer Seite. Das hat er in Jesus gezeigt, der sich hingegeben hat aus Liebe zu uns bis zum Tod. Und deshalb ist es nicht nur ein Zeichen der Schande, des Scheiterns, sondern für uns als Christen das Symbol der Liebe. Obwohl es eigentlich so gegensätzlich ist, weil es ja ein Todesinstrument war. Und obwohl wir das kaum noch merken, weil es ja heute auch ein normaler Schmuck geworden ist für viele, aber es ist das Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Und es ist schön, dass wir das gleich gemeinsam im Abendmahl feiern dürfen. Amen.